Guten Morgen zusammen. Es ist eine Binsenweisheit, dass unser Leben kein Ponyhof ist, sondern, wie man so sagt, eines der härtesten. Wir erleben Krisen, Herausforderungen, Verletzungen und manchmal ist es so, dass wir uns die selbst nicht ausgesucht haben, sondern sie treffen uns einfach. Im Großen und im Kleinen müssen wir immer wieder gute und richtige Entscheidungen treffen. Doch manchmal wissen wir gar nicht, was ist denn jetzt das Richtige und das Gute. Weil unser Leben kompliziert ist, deswegen gibt es unzählige Lebenstipps in Ratgebern, im Fernsehen, im Radio oder auch im Internet. Manches davon ist wirklich hilfreich, aber vieles erweist sich bei der Anwendung als wenig praxistauglich. Entscheidend, das ist so mein persönlicher Eindruck, ist das, dass es auf eine wesentliche Sache ankommt. Kann dieser Mensch, der mir diesen Tipp jetzt gibt, belegen, dass das wirklich auch funktioniert? Ist dieser Mensch nur ein Theoretiker, der sich das nur angelesen hat und vielleicht auch irgendwie erklären kann, oder hat er es persönlich in seinem Leben erlebt? Hat er die Erfahrung gemacht, dass es funktioniert und das ist auch umsetzbar? Die Ratschläge, die mir geholfen haben oder helfen, kommen meistens von solchen Menschen, die selbst Krisen erfahren haben und Herausforderungen überstanden haben. Und die dann sagen können, wie sie das gemeistert haben. Und das sind Menschen, die tun das nicht vom grünen Tisch heraus, also so irgendwie von der Theorie her, sondern das sind Menschen, die mitten im Leben stehen und das alles durchgemacht haben. Und deswegen liebe ich unter anderem auch die Bibel. Weil die Bibel uns Menschen nahe bringt und zeigt, wie diese Menschen mit ihren Krisen in ihrem Leben umgegangen sind. Sie zeigt uns auch, dass das nicht perfekte Menschen und sündfreie Menschen gewesen sind. Menschen, die total ihr Leben im Griff hatten. Nein, das waren Menschen wie du und ich, die versucht haben, irgendwie täglich doch zu überleben. Und weil wir von diesen biblischen Menschen wirklich etwas für unser Leben mitnehmen können, wollen wir heute und in den nächsten Predigten mal uns einen Mann aus dem Alten Testament genauer anschauen. Und es geht um den Propheten Daniel. Wir haben gerade den Text mal gehört, Daniel 1. Das Faszinierende an dem Prophetenbuch Daniel ist, dass es uns einen Einblick in das Leben dieses Menschen gewährt. Und dabei geht es nicht, dass wir nur so einen kurzen Abschnitt erfahren, sondern wir begleiten diese Person über einen sehr langen Lebenszeitraum. Der Bericht beginnt in Daniel 1, als Daniel 12 bis 15 Jahre alt gewesen ist, also ein Teenager, als er an den Königshof von Babylon kommt. Und er endet, als er 80 Jahre alt ist. Und das bedeutet, wir bekommen einen Einblick in 66 Jahre dieses Menschen. Und wir erfahren in dieser Zeitspanne, dass er 7 verschiedene Könige miterlebt hat, denen er gedient hat. Und wir erfahren, wie er mit seinen Krisen, mit seinen Widerständen und mit Lebensgefahren umgegangen ist. Und wie er trotz dieser Herausforderungen immer wieder an Gott festgehalten hat. Und wie er trotz dieser Widerstände im Glauben sogar noch gewachsen ist. Und deswegen wollen wir so in dieses Leben hineinschauen. Ich finde es unheimlich faszinierend. Und wir starten so mit dem ersten Kapitel des Danielsbuchs. Und es beginnt im Jahr 598 vor Christus. Israel wurde gerade von dem babylonischen Herrscher Nebukadnezar besiegt. Der Grund war für die Niederlage, dass der israelische König Joachim nicht auf Gott gehört hatte. Gott hat ihn gewarnt. Mach das nicht, lebe mit mir und so weiter. Das hat ihn nicht interessiert. Und dann passiert das, dass Gott eben den babylonischen König befähigt, eben Israel einzunehmen. Und es kommt danach, nach dem Sieg, zu einer Teildeportation des damaligen israelischen Volkes nach Babylon. Und dabei nimmt Nebukadnezar nicht nur einen Teil dieser Menschen mit, sondern er nimmt auch Geräte oder Teile der Geräte aus dem jüdischen Tempel mit. Und bringt es dann in Babylon in einem Tempel für einer seiner Götter. Und das ist nicht nur menschlich eine Katastrophe, sondern es ist geistlich eine Katastrophe. Denn damals hat Israel ja im Tempel Gott geopfert und das konnten sie nicht mehr. Der Opferkult war beendet. Aber das lag daran, dass Gott dem Volk spüren lassen wollte, ihr habt euch entschieden, nicht mit mir zu leben. Dann sollt ihr einfach mal spüren, wie es ist, wenn ihr nicht mehr einem liebevollen Gott mir dient, sondern einen heidnischen Despoten, der sich sogar selbst als Gott sieht. Ihr habt entschieden, nicht ich wollte das, ihr wolltet das so. Und ihr sollt jetzt die Konsequenzen auch mal spüren. Nebukadnezar gibt dann Anweisung, dass von den deportierten Juden, die ausgewählt werden sollen, die zum ehemaligen Jerusalemer Königshaus und auch zur obersten Schicht gehört haben. Sie sollen jung sein, das heißt, die waren 12 bis 15 Jahre, also volle Teenager, männlich, gut aussehend und gesund. Sie sollten weise und gebildet sein und eine schnelle Auffassungsgabe besitzen, damit sie die babylonische Sprache, die Schriften, die Kultur schneller verstehen konnten und auch umsetzen konnten. 3 Jahre sollte diese jungen Männer nach aller babylonischer Kunst geschult und gelehrt werden. Es sollte praktisch eine Elitetruppe daraus gezogen werden. Und die Kriterien, die man da ansetzt, die waren damals, hat man auch an die babylonischen Priester gestellt. Auch wenn das so ein bisschen wirkt, als führt Nebukadnezar ein BDS durch, also Babylon sucht den Superstar, hat das eine ganz andere, tiefere Bedeutung, warum er das macht. Es hat einen ganz pragmatischen Grund. Wir müssen sehen, dass Babylonische Reich so groß war, dass Nebukadnezar nicht eigene gute Leute mehr hatte, die dieses ganze Reich verwalten konnten. Und dann hat man gesagt, dann nimmt man doch für dieses Riesenreiche Menschen aus diesen besetzten Ländern. Aber weil der Herrscher genau wusste, dass das eben nicht so einfach ist. Man hat ja Leute aus zwangsdeportiert und die hat man dann zwangsgeschult und er hat gemerkt, nee, das ist zu wenig. Wenn die nicht dahinter stehen, hinter diesem Reich, dann wären sie zu einer Gefahr. Und Nebukadnezar wusste, dass es eine tiefgreifende Veränderung bei diesen Menschen brauchte. Sie brauchten die babylonische DNA, dass sie gesagt haben, dass sie da hinter diesem Reich und hinter dem König stehen. Und deswegen macht Nebukadnezar etwas Besonderes. Da heißt es, unter den Judäern, die ausgesucht wurden, waren Daniel, Hanania, Mischael und Asaria. Der oberste Hofbeamte gab ihnen babylonische Namen. Daniel nannte er Belshazzar, Hanania Schadrach, Mischael Meschach und Asaria Abednego. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, und man würde euch sagen, ihr kriegt jetzt einen neuen Namen mal. Jo, der eine oder andere wäre froh, wenn er einen neuen Namen bekommen würde. Aber das wäre nicht so dramatisch. Für uns ist die Namensgebung nicht unbedingt, hat eine tiefere Bedeutung, hat auch nicht unbedingt eine Sinngebung, so wie es damals war. Damals war der Name nicht ein Hilfsmittel, um irgendwie die Leute voneinander unterscheiden zu können, wenn man dann nämlich irgendwie geschoben, Asaria kam auf einmal 20, nein, das war nicht nur, dass man die unterscheiden konnte, sondern der Name war Sinn und auch identitätsstiftend. Und indem Nebukadnezar jetzt die Namen ändert, greift er ganz tief in die Persönlichkeit, in die Identität, in die Religiosität der vier jungen Männer ein. Das ist die Absicht. Der Name Daniel hat im Hebräischen die Bedeutung, dass der Gott Israel Richter ist. Also einen klaren Bezug zum Gott Israels. Sein neuer babylonischer Name Belshazzar schafft einen Zug zum babylonischen Gott. Übersetzt heißt er nun, er, also der babylonische Gott, schützt sein Leben. Nicht mehr der Gott Israel, nein, der Gott Babylons. Hanania heißt im Hebräischen, der Herr erweist Gnade. Nun soll er Schadrach heißen, was Befehl Akkos bedeutet. Und Akkos war ein sumerischer Mondgott. Michael, hebräisch, wer ist, was Gott ist, wird zum babylonischen Meschach, was mit wer ist, was Akko ist, übersetzt. Und auch Asaria, der die schöne Bedeutung hat, der Herr hilft, erhält den Namen Abednego, übersetzt der Diener Nebukadnezars. Mit dieser Namensänderung versucht Nebukadnezar bei den jungen Männern eine tiefgreifende Veränderung zu bewirken. Sie sollen sich nicht mehr als Israeliten fühlen, die dem Gott Israel angehören, sondern als Babylonier, die den neuen Göttern dienen. Ihre Identität soll durch ein babylonisches Herz ersetzt werden. Und obwohl Daniel und seine Freunde einen neuen Namen bekommen, halten sie in ihrem Herzen weiter an Gott fest. Ihre Identität soll nicht der Gott Israels sein. Er soll weiter der Gott Israels sein und nicht Nebukadnezar und seine komischen Götter. Und dass sie sich nicht davon beeinflussen lassen, sich nicht infiltrieren lassen, das macht die Aussage deutlich, die über Daniel gemacht wird. Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, niemals von der Speise des Königs zu essen und von seinem Wein zu trinken. Der König, der hatte nämlich angeordnet, dass diese Elitegruppe nicht nur die beste babylonische Ausbildung genießen sollten, sondern sie sollten auch das qualitativ beste Essen, das es damals in Babylon gab, bekommen. Sie sollten also das essen, was Nebukadnezar isst und das trinken, was Nebukadnezar getrunken hat. Also richtig gutes Fleisch, ein gutes Essen, guten Wein. Doch Daniel und seine Freunde nehmen sich vor, dass sie nichts von dem essen. Und sie gehen dann zum Oberaufseher hin und bitten ihn darum, wir wollen das nicht, wir wollen Wasser und wir wollen Gemüse essen. Warum machen sie das? Wir müssen uns erstmal bewusst machen, dass zur damaligen Zeit in Babylon alles Denken, alles Handeln einen Bezug zur Religion hatte. Immer. Vielleicht können wir das so ein bisschen nachvollziehen, wenn wir heute in ein voll islamisches Land wie Iran oder Pakistan gehen. Da ist alles bestimmt durch die Religion. Es geht gar nicht anders. Wir haben ja eine Trennung zwischen Staat und Religion und Glauben. Aber dort geht das gar nicht anders. Und so war das damals auch. Die Götter bestimmten damals alles. Sie waren verantwortlich dafür, was es für Natur- und Geschichtsphänomene gab. Und Daniel verzichtet auf Fleisch und Wein, nicht deswegen, weil er Vegetarier ist und sagt, das ist so gesund, oder auf Wein, weil er ein Antialkoholiker ist, sondern weil er sich an das hält, was Gott im Alten Testament darüber gesagt hat. Gott hat gesagt, man sollte nicht von Opferfleisch oder von Getränken nehmen, die für irgendwelche Götter bestimmt waren. Und das war aber damals in Babylon so, dass die Götzen hat man Fleisch geopfert. Die Tiere wurden den Götzen geopfert und Wein war eine Weinspende für die babylonischen Götter. Und obwohl Daniel und seine Freunde sich mit dieser Bitte in Lebensgefahr bringen, nicht nur sich, auch den Oberaufseher, wenn das nämlich schief geht, dann geht das Schiff. Halten Sie an diesen Entschluss fest. Über Daniel wird ja gesagt, er nahm sich in seinem Herzen vor. Und das ist ein Satz, der ist so ganz entscheidend. Daniel entscheidet sich dafür, dass er weiter, und das ist der tiefere Grund, weiter dem Gott Israel angehören will und sich nicht an irgendwelche anderen Götter hängen will. Er verzichtet nicht nur auf hervorragendes Essen und Trinken, er verzichtet nicht nur auf luxuriösen Lebenswandel, den hätte er gehabt dadurch, sondern er bringt sich mit dieser Entscheidung sogar in Lebensgefahr. Daniel entscheidet sich für den wahren und einzigen Gott, den Gott Israels. Und er tut das. Warum tut er das? Weil Daniel erlebt hat, dass es einen Unterschied macht, mit diesem Gott zu leben oder ohne diesen Gott zu leben. Und er hat schon in seinen jungen Jahren als Teenager begriffen, dass selbst der größte Luxus, das angenehmste Leben, ihm nicht das geben können, was wirklich glücklich macht. Nicht das geben können, was seinem Leben Sinn macht, sondern nur der lebendige Gott, von dem er Kind sein darf. Es ist spannend. Viele hundert Jahre später drückt Paulus das ganz ähnlich aus, wenn er sagt, denn das ist mir klar geworden. Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Paulus war vorher Pharisäer. Der hatte ein Ansehen in der Gesellschaft gehabt. Der war wohlhabend. Und nachdem ihm Christus begegnet ist, hat er das alles weggelassen. Er hat gesagt, das ist alles Dreck gewesen, mein voriges Leben. Und er hat dann in Kauf genommen, dass er auf Spenden angewiesen war, nicht viel verdient hat. Er sagt, ich habe gelernt, mit wenig und mit mehr zu leben. Der hat Verfolgung erlebt, Schikane, Verleumdung. Er hat Todesdrohungen und sogar Mordanschläge erleben müssen. Und trotzdem hat er gesagt, ich habe Jesus vorgezogen. Und wenn, als Paulus das schreibt, war er nicht irgendwo in Griechenland auf einer Insel und hat die Sonne genossen. Nee, der war im Gefängnis. Und er wusste, dass eventuell sein Leben zu Ende ist, dass man ihn ermorden wird. Und dann sagt er, alles, was ich gemacht habe, und selbst wenn jetzt der Tod für mich auf mich wartet, das ist alles Dreck. Hauptsache, ich lebe mit Jesus. Und das drückt etwas aus. Das drückt nicht ein Pflichtbewusstsein, ich muss jetzt an Gott glauben und ich muss mit denen in den Tod gehen, weil Gott das ja will. Nein, da ist eine Leidenschaft, eine Begeisterung für Jesus. Für den lohnt es sich zu sterben, selbst wenn ich da keine Lust drauf habe, wenn das Leiden bedeutet. Christus ist das Wichtigste. Ihr habt ja vielleicht gemerkt, hier um unser Haus rum wurde der Weg gemacht. Also nicht der Weg, die Pflaster wurde aufgebrochen, weil man da Glasfasern rund verlegt hat. Und als man es gemacht hat, hat es irgendwann bei uns an der Haustür geklingelt. Und ich mache die Tür auf und dann steht, ich weiß nicht, schätzen so 60-jährigen Vorarbeiter von dieser Firma da. Der guckt mich an und sagt so direkt zu mir, lieben Sie Jesus? Hoppla. Ja. Hat er nur gesagt, ich auch. Und dann war das Thema erstmal abgeschlossen. Er hat nicht weiter gesagt, und dann kam es dem Thema, ja, ich wollte was wegen hier, mit den Parkplätzen, so, egal. Ich bin dann irgendwann später, habe ich ihn wieder auf der Straße begegnet und ich habe ihn angesprochen. Und dann kamen wir haben über unseren Glauben gesprochen. Und dann erzählte er mir, dass er mit 34 Jahren gläubig geworden ist. Und dass das die wichtigste und beste Entscheidung seines Lebens gewesen ist. Und dann hat er so auf diese Bauarbeiten gezeigt und auch nochmal auf den Himmel. Und dann sagte er so sinngemäß, alles, was wir hier machen, das ist doch alles total unwichtig. Das Einzige, was im Leben zählt, das ist Jesus und nichts anderes. Und das mag so banal klingen, so einfach und sagen, ja, wissen wir alles. Aber das ist eine zutiefst wichtige Wahrheit. Paulus erzählt das am Ende seines Lebens, seines Christseins, nach so und so vielen Jahrzehnten Glauben. Der Mann erzählt das mir nach fast 30 Jahren Christsein. Und dann kann er sagen, das Wichtigste ist Jesus. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, was es bedeutet, mit Jesus zu leben, auch als gestandene Christen. Wenn wir das nicht wissen, dann passieren Dinge in unserem Leben, das ist nicht gut. Wie häufig geben wir uns mit zu vielen belanglosen Dingen ab, investieren Zeit und Geld für Dinge, die keinen Ewigkeitswert haben. Wir treffen Entscheidungen, die uns und unseren Glauben nicht gut tun, gehen möglicherweise faule Kompromisse ein. Und bei dem allen rückt dann Jesus immer weiter aus unserem Leben raus. Und deswegen fängt alles damit an, dass wir in unserem Herzen, so wie es Daniel getan hat, eine klare Entscheidung treffen. Und manchmal müssen wir das nicht nur einmal, als wir uns bekehrt haben, tun, sondern Daniel hat das auch später getan. Später kommen noch genügend Situationen, wo er wieder sich entscheiden muss, Gott oder etwas anderes. Und so geht das auch uns. Wir müssen manchmal entscheiden, will ich Jesus oder nicht? Und damit uns das leichter fällt, erzählt Jesus das Gleichnis von dem vierfältigen Acker. Da sagt Jesus am Ende, aber dann gibt es auch Menschen, die sind wie der gute Boden, auf den die Saat fällt. Sie hören Gottes Botschaft, verstehen sie und bringen Frucht. 160 oder 30-fach. Es ist mega spannend, wenn man sich diesen Text im Originaltext anschaut und dann das Wort gute Boden anschaut. Fand ich mega spannend. Das Wort, das im Griechischen da gebraucht wird, das drückt aus, dass der Boden harmonisch ist. Nicht nur ist ein guter Boden, sondern er ist harmonisch. Und Jesus will also damit sagen, du bist dann ein guter Boden, wenn du in Harmonie mit mir lebst. Wenn du versöhnt mit mir und auch mit deinem Leben bist. Wenn du dich von mir lieben lässt. Und wenn du dich bedingungslos von mir geliebt fühlst. Und wenn du dann aus Liebe zu mir dienst, dann leben wir beide in Harmonie. Und nicht zu verstehen, Harmonie bedeutet nicht, dass es immer alles, ach, das ist alles schön. Nein, das kann Kampf mit Gott manchmal sein. Da können wir manchmal rebellieren, wir können uns aufregen über Gott, was er tut. Aber wir sind mit ihm in Diskussionen, wir kommen irgendwann dann auch ins Reine. Und in unserem Leben passieren Dinge, die diese Harmonie immer wieder angreift und auch stört. Wir erleben Krankheiten, wir erleben Ungerechtigkeiten, wir erleben Frustrationen, wir erleben Enttäuschung, wir erleben Leid und wir erleben teilweise auch Tod in unserem Leben. Aber wenn wir diese Dinge mit Jesus nicht klären, dann distanzieren wir uns von ihm, dann entfernen wir uns von ihm. Und wir werden da nicht ein volles Ja haben zu ihm und dann wird es uns auch schwerfallen, Entscheidungen zu treffen, wie es Daniel getan hat. Aber es geht Gott immer darum, dass wir in Harmonie mit ihm leben. Und deswegen hat Jesus auch dieses Gleichnis erzählt. Und er sagt, komm zu mir, bring das in Ordnung. Ich will, dass du wieder mit mir lebst und mit mir unterwegs bist. Daniel und seine Freunde, die haben sich bewusst entschieden, mit Gott in Harmonie zu leben und treffen die Entscheidung, bestimmtes Essen und Trinken nicht anzurühren. Und Das Faszinierende ist, dass der Oberaufseher auf den Vorschlag von Daniel eingeht und ihnen eine 10-tägige vegetarische Testphase gibt. Und im Bericht heißt es dann, dass Daniel und seine Freunde nach dieser Zeit sogar gesünder und kräftiger aussahen als alle anderen. Und Gott segnet die vier und für ihre Treue mit vielen anderen Dingen. Und das lesen wir jetzt nochmal. Gott schenkte den vier jungen Männern außergewöhnliche Weisheit und Erkenntnis. Schon bald waren sie mit dem gesamten Wissen und den Schriften Babylons vertraut. Daniel konnte außerdem Visionen und Träume jeder Art deuten. Nach Ablauf der 3 Jahre befahl König Nebukadnezar, ihm alle jungen Israeliten vorzustellen. Der oberste Hofbeamte brachte sie zum König und dieser sprach mit ihnen. Schnell wurde ihm klar, dass Daniel und seine Freunde alle anderen in den Schatten stellten. So wurden sie in den königlichen Dienst aufgenommen. Immer wenn der König vor schwierigen Entscheidungen stand und auf ein sicheres Urteil angewiesen war, fragte er diese 4 Männer um Rat. Dabei zeigte sich, dass sie allen Wahrsagern und Geisterbeschwörern seines Landes weit überlegen waren. Das ist doch faszinierend. Es ist faszinierend, wie Gott Daniel und seine Freunde segnen. Doch es geht nicht nur darum, dass sie gesegnet sind, das ist schon sehr viel, sondern Gott denkt weiter. Er segnet den mächtigsten Mann der damaligen Welt und sein Reich, die Menschen, die dort gelebt haben. Ihr müsst euch vorstellen, da ist ein Mann, der auf einmal nicht mehr seine Götter befragt, weil er merkt, die taugen alle nichts. Sondern der befragt die Juden. Er weiß, wo die kommen und an welchen Gott die glauben. Und sagt, sag du mal, was ist denn, was redst du uns? Und da ist was anderes geworden. Der ist noch nicht gläubig geworden, aber der weiß, wo er den Rat holt. Ein Mann, der alle Macht hatte, wendet sich irgendwie dann an Gott und lässt sich da beraten. Und bei Gott geht es immer über das hinaus, was wir sehen und verstehen können, was wir brauchen und nötig haben. Wenn wir in der Harmonie mit Jesus leben, dann werden nicht nur wir gesegnet, das werden wir, das ist das Beste. Aber Gott braucht uns auch für etwas Größeres, für seinen Segen für andere Menschen. Gottes Plan, in das er uns einplant, das ist ein viel größerer als das, was wir wieder sehen manchmal. Amen.